Ich darf schon zum dritten Mal hier dienen mit dem Wort und das ist mir immer wieder eine Ehre. Danke, danke, nochmal danke. Preis dem Herrn. Es ist eine große Verantwortung und hier wieder hatte ich auf dem Herzen vom Heiligen Geist geführt, dass ein Thema noch nicht zu Ende war. Vielleicht ist das für eine Person, vielleicht ist das für die ganze Gemeinde, weiß ich nicht. Aber irgendwie konnte ich ein Thema nicht loswerden. Habe ich dann gesagt, gut, dann ist wohl dieses Thema wieder dran. Aber wir wollen heute drei Grundlagen des Reiches Gottes als Rahmen sehen und dann gehen wir aus diesem Rahmen heraus in das spezifische Thema rein. Wir überlesen einen wichtigen Satz sehr oft in dem Vater unser Gebet. Und das ist der zweite Satz. Wer könnte das? Wie heißt es? Genau. Dein Reich komme. Dein Reich komme. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Und ich bin immer fasziniert, wenn man das ganze Werk Jesu sieht, es ging alles um das eine Reich Gottes, mehr nicht. Es ging Jesus nicht um Wunder, es ging Jesus sogar nicht mal um das Kreuz. Es ging um dein Reich komme. Das Reich Gottes. Natürlich heute ist das Wort Reich ein bisschen altmodisch und vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen vor sich. Aber ich denke, die Bibel denkt in Reich Gottes. Die Bibel tut alles wie in einem Reich. Wir haben einen König, ja, Gott ist König. Wir haben ein Herrschaftsgebiet. Und es gibt auch Regeln und Prinzipien, es gibt Gesetze, es gibt Dinge, die man in einem Reich tut oder nicht. Wenn das Wort Reich ein bisschen zu komisch für dich klingt, dann ersetz einfach mit Land. Ja, in einem Land gibt's dann Regeln. Und ja, das Reich Gottes soll kommen und dafür hat Jesus sich bereit erklärt, ich komme. Und ich mache alles fertig, damit das Reich Gottes auf Erden, das Reich Gottes ist schon im Himmel sauber, alles gesichert. Ja, das eine mit dem Feind, mit dem Teufel hat Gott auch schon geregelt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Also im Himmel ist Ordnung, im Himmel ist alles super. Leider ist das nicht der Fall auf Erden. Und Jesus kam auf Erden, damit das Reich Gottes hier, und das war auch seine Botschaft, ja, tut Buße, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Lesen wir jetzt im 1. Korinther. Also wie immer, ich habe alles hier in meinem Text, deshalb brauche ich keine Bibel aufschlagen. Das geht schneller in der Regel. Wir lesen im 1. Korinther 13, Vers 13. Das wird unser Leitvers sein. Es ist nicht in der Folie, aber die nächste Folie kommt gleich. Es geht um die Liebe. Paulus hat ausführlich über die Liebe erzählt und alles Details. Und er endet dieses Kapitel mit einem Vers, wo ich denke, wow, da ist etwas Unglaubliches drin. Nun aber, danke, bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Nachdem er alles theologisch ausgestellt hat oder erklärt hat, demonstriert hat, er sagt, liebe Korinther, drei Sachen bleiben am Ende der Fahnenstange. Glaube, Liebe und Hoffnung. Und das habe ich dann die drei Grundlagen des Reiches Gottes benannt. Mein Ziel, und ich denke, das Ziel des Geistes Gottes ist, dass irgendjemand oder die ganze Gemeinde zu Erkenntnis kommt oder zu Verständnis kommt, dass diese drei Grundlagen unverzichtbar ist im Gemeindeleben und im privaten Leben. Wir brauchen Glaube, wir brauchen Hoffnung, wir brauchen Liebe. Keine Technologie, keine Zivilisationsentwicklung kann diese drei Grundlagen zunichte machen. Das geht einfach nicht. Das war zur Zeit der Korinther, das wird es auch heute wahr sein und in aller Ewigkeit. Die nächste Folie jetzt bitte. Ich habe drei Bilder für diese drei Grundlagen ausgedacht. Glaube kennen wir schon aus den Waffenrüstungen. Das ist ein Schild. Der Glaube schützt. Der Glaube gibt Vertrauen zum Handeln. Ein Soldat, gut, auch heutzutage, die Soldaten brauchen auch Schilder. Sieht anders aus. Ja, aber ein Soldat ohne Schild, ohne Absicherung, das Feindliche, und die feindlichen Absichten irgendwie abgewehrt werden kann, ist kein Soldat sicher. Ja, aber wenn man weiß, okay, ich habe eine Schutzrüstung, ich kann unter Umständen heile davon kommen, dann hat man einen anderen Standpunkt. Und ich denke, Glaube steht auch dafür. Wir kommen ins Detail. Hoffnung ist wie ein Fernglas. Wenn ich Hoffnung habe, ich gucke nicht nur hier, ich gucke ganz weit nach vorne, ganz weit vorne. Solange ich Hoffnung habe, kann ich Pläne schmieden, kann ich nach vorne denken. Depression ist so schlimm, weil Depression im Endeffekt die Hoffnung zunichte macht. Depression macht alles dunkel, Depression macht alles fertig. Deshalb ist es ganz, ganz, ganz böse. Weil diese eine Grundlage verschwindet total von deinen Gedanken und du denkst, in den nächsten Minuten ist alles fertig, alles zu, alles dicht, alles dunkel. Und dann ist man deprimiert, definitiv. Ein hoffnungsvoller Mensch kann niemals deprimiert werden, das gibt's nicht. Eine hoffnungsvolle Gemeinde schaut immer glücklich aus. Eine hoffnungsvolle Gemeinschaft, Familie ist immer fröhlich. Weil man nicht das Heute sieht, auch wenn es heute schwierig ist. Das Fernglas lässt die Dinge nach vorne sehen, die Leute meistens jetzt und hier nicht sehen. Liebe ist das Grundgesetz im Reich Gottes. Liebe ist alles im Reich Gottes. Vielleicht kennt ihr noch das eine Gebot, wo da diese Pharisäer kommen oder Schriftgelehrter, sagte Jesus, Meister, was soll ich tun, um das Reich Gottes zu erben? Jesus wird ihm sagen, hey, was steht da in der Schrift? Was hast du da gelesen? Und der fleißige Mann, der sagt, ja, du sollst den Herrn deines Gott von ganzem Herzen, ganzem Verstand und so weiter lieben. Und den Nächsten nicht vergessen. Ja. Also Liebe ist der Sockel. Auf Liebe baut sich alles. Deshalb ist es für uns wichtig, dass wir diese drei Dinge im Fokus halten. Und wie ich ja vorhin gesagt habe, ich denke, die passen zusammen und die bauen aufeinander auf. Ja, die Liebe ist die Grundlage. Und wenn ich weiß, dass ich geliebt bin, oder wenn ich weiß, dass Liebe für mich erreichbar ist, habe ich einen anderen Standpunkt. Ein Mensch, der sich geliebt und angenommen fühlt, ist auch meistens selten deprimiert. Und aus dieser Liebe heraus weckt Hoffnung. Und mit Hoffnung ist man groß und gewachsen genug, um jede Herausforderung zu meistern. Wenn man weiß, es geht, ich weiß vielleicht nicht wie, aber ich bin mir sicher, es geht. Da redet man von Hoffnung. Und ich wünsche mir, dass du, dass ich, dass wir alle so leben, dass niemand und nichts uns unsere Hoffnung wegrauben kann. Ich bin krank, alles gut. ich weiß, ich kann geheilt werden. Wie weiß ich es nicht? Wann weiß ich nicht? Aber diese Möglichkeit, ja, das Möglichkeitsdenken ist ein Schatz. Und die Bibel fordert uns heraus, diese Hoffnung, dieser Schatz niemals loszuwerden. Ich bin pleite, alles gut, das ist jetzt und hier. Aber ich schaffe es weiter. Es kommt wieder Möglichkeiten. Es kommt wieder Arbeit. Es kommt wieder ein Geschäft. Es kommt wieder Geld ins Konto rein. Wie weiß ich nicht? Wann weiß ich nicht? Aber es kommt. Ich weiß, es kommt. Wisst ihr? Die Gemeinde wird wachsen. Ja, wie auch immer. Ich weiß es nicht. Aber ich vertraue darauf, dass die Gemeinde wird wachsen. Dass Menschen zu Jesus kommen werden. So weiter. Und ich denke, damit es für uns pragmatisch im Alltag wird, hatte ich auf dem Herzen diesen Satz. Es ist leicht, dass man sagt, ja, okay, Glaube, Hoffnung, Liebe, Glaube, Hoffnung, Liebe. Und das Herunterrattern ist nicht unbedingt immer effektiv. Deshalb hatte ich auf dem Herzen diesen Satz. Ihr könnt es merken oder es für euch umstellen, wie auch immer. Mir geht es nur um das Prinzip. Und ich glaube, es hilft jedem von uns, dass wir es tagtäglich im Alltag mitbringen. Im Alltag. Weil im Grunde, die Bibel ist schön, aber es braucht Umsetzung im Alltag. Sonst hat sie die ganze Kraft verloren. Das Evangelium ist eine Kraft. Und diese Kraft ist nicht unbedingt nur sonntags zu erleben, sondern da draußen im Alltag sollen wir die Kraft des Evangeliums entfaltet sehen. Es kann zum Beispiel so sein, weil ich, da reden wir über die Liebe, wir brauchen eine Grundlage, worauf wir alles andere bauen. Kann ich auch, da kommt das Thema der Hoffnung, ich entscheide mich von nun an und da kommt ein Glaubensschritt. Wir kommen zum nächsten, da seht ihr das konkret umgesetzt. Nächste, das ist ja nur ein Beispiel, damit jeder mal versteht, weil Gott mich liebt, das ist die Erkenntnis der Liebe Gottes, weil Gott mich liebt. Ich weiß, das ist so oft gehört, so oft gesagt worden, aber es gibt eine Erkenntnisstufe, die jeder erreichen muss. In dieser Erkenntnisstufe ist das Wort Gottes nicht mehr allgemein, sondern persönlich. Ja. Solange du diese Erkenntnisstufe nicht erreicht hast, kannst du alle Bibelverse auswendig kennen, aber dein Leben ist lange noch nicht davon geprägt. Deshalb ist es wichtig, gerade für Neubekehrten, dass wir relativ schnell und möglich häufig in Berührung mit dem Wort sind, damit diese Erkenntnisstufe schnellstmöglich eintritt. Die Liebe Gottes, ich erkenne das für mich immer wieder neu. Es ist so tief, es ist so vielfältig, es ist so groß, dass kein Mensch, kein Christ, egal wie alt du Christ bist, dass keiner sich anmaßen darf oder kann, es total ausgeschöpft zu haben. Es geht nicht. Und weil Gott mich liebt, kann ich auch andere lieben. Liebe ich andere, vielleicht die nett sind, aber der Chef, der immer komisch und meckert, da, den ist schon schwierig. Oder der Nachbar, der niemals begrüßt, der immer zornig guckt und wehe, wenn etwas unter uns passiert, dann kracht das sofort. Den kann ich auch lieben. Oder der, keine Ahnung, mir gerade den Parkplatz weggenommen hat. Den, ja, der ist schon doof. Manchmal wir vergessen, dass Gott alle Menschen gleich lieb hat. Das ist schon eine Herausforderung. Ja. Gott liebt meinen Feind. Ja, Gott liebt meinen Feind genauso wie er mich liebt. Das, für Gott ist es gleich. Wir machen den Unterschied natürlich, weil es uns irgendwie tröstet. Ach, der kriegt das nicht. Ach, die Liebe Gottes ist bestimmt nicht für ihn. Ich schon, ich bin ja brav, ich lese die Bibel, ich bete ja und ich bin doch ein bisschen besser erzogen. Aber der, müsst ihr doch mal probieren, mein Gott. Nein, Gott denkt ja nicht so. Und das ist dann eine Herausforderung, dass wir diese Liebe Gottes für alle sehen. Und das geht nur, wenn wir ein Stück weit eine gewisse Erkenntnisstufe der Liebe Gottes für uns selbst entdeckt haben. Es zu entdecken, auch mich Gott liebt, nicht weil ich es verdient habe, nur weil Gott Liebe ist. Ich kann nicht tun, um die Liebe Gottes zu verdienen. Er ist einfach Liebe. Und wenn das so für mich stimmt, dann stimmt es auch für den Nachbarn. Er hat nichts verdient. Aber Gott liebt ihn trotzdem. Und wenn Gott ihn liebt, möchte ich auch. Jetzt kommt. Ja, ab jetzt entscheide mich also, meine Nachbarn zu lieben. Und in dem Fall geht es um Entscheidung. Es geht gar nicht um die Gefühle. Es geht gar nicht um, passt mir nicht. Wiederum Gesetz. Ja, wenn ich über Rot fahre, habe ich ein Problem. Ob ich einen guten Grund habe oder nicht, das interessiert erstmal die Verkehrssicherung nicht. Also Rot hält man an. Wenn du ein Problem hast mit Anhalten, wenn es rot ist, ja, da hast du ein Problem. Du kannst es vielleicht lösen, wenn du in der Feuerwehr arbeitest und du zu Rettungsfährst, dann hast du wieder eine andere Stellung und da darfst du über Rot fahren, weil du in dem Fall hier jemand bist, der das Befugnis hat. Ansonsten anhalten, so ist es auch. Lieben ist keine Option für uns Christen. Wir lieben nicht, weil es uns passt. Wir lieben nicht, weil wir es auch können. Wir lieben, weil wir genauso wie bei der Ampel bei Rot stehen müssen. Und es geht nicht um Zwang, es geht um diese Einstellung. Wenn Gott du das so gesetzt hat, dann will ich es auch. Entscheide ich mich auch dafür. Den Rest machst du ja, weil du weißt, ich kann das nicht. Und das führt uns zu dem Thema Glauben, was ich hier noch kurz anreizen möchte. Aus diesen drei Säulen, ich denke, ich hatte stark auf dem Herzen, das Thema Glauben nochmal anzusprechen, was ich schon letztes Mal oder die zwei letzten Male etwa fokussiert hatte. Wisst ihr, ich bin sicher, dass all diese Sachen kann man lesen und gar nicht dran glauben. Boah, was soll das mit der Liebe? Boah, was soll das mit der Hoffnung? Ich habe gerade Probleme. Ich weiß nicht, wie es gelöst wird. Was soll das Ganze? Deshalb ist Glaube so wichtig. Es braucht Glaube, um an das Wort Gottes zu glauben. Es braucht Glaube, um zu glauben, dass tatsächlich diese drei Sachen eine Grundlage ist. Es braucht Glaube, um zu glauben, dass, das ist komisch, ne? Glauben ist Glauben. Ja, aber ist halt so, ne? Klingt doppelt gemoppelt, klingt sogar vielleicht nicht so korrekt, aber ich möchte von der theoretischen Glaube weggehen. Drum geht es mir. Ja. Man kann jemanden fragen, ja, was glaubst du denn? Was soll ich machen? Das ist nicht der Glaube gemeint. Hier geht es um Glaube als ein Prinzip im Gottesreich. Das Reich Gottes ist ohne Glaube kraftlos. Wenn wir Gemeinde sind und wir glauben nicht, sind wir kraftlos. Wunder geschehen nicht aus irgendeinem anderen Grund, sondern allein und einzig aus Glauben heraus. Weil das Problem ist, wieder nochmal, im Himmel ist alles super. Und wir haben es gelesen letztes Mal, das Wunder, das Sichtbare, kommt aus dem Unsichtbaren. Das heißt, im Unsichtbaren ist das nicht das Problem. Wenn ich krank bin, im Unsichtbaren geheilt zu werden, es ist nicht das Problem. Die Herausforderung ist die Manifestation, also das sichtbar machen meiner Heilung auf Erden hier für mich im Leibe, das ist ja die Herausforderung. Und dieser Schritt geht nur mit Glauben. Deshalb ist Glaube so wichtig. Und alles hängt dran. Wir lesen in Hebräer 11, Vers 3. Durch unseren Glauben verstehen wir, dass die ganze Welt durch Gottes Wort geschaffen wurde, dass alles Sichtbare aus Unsichtbarem entstanden ist. Und so sind wir bei einem wichtigen Punkt. Unsere Weltanschauung ist anders, wenn wir Christen sind. Und das hat sogar Auswirkungen in unserer Redeweise. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin sehr ungemütlich, wenn Menschen zu negativ die Welt sehen. Also ich weiß nicht, das gefällt mir nicht. Boah, ist alles schlimm. Es ist, boah, mit dem Krieg, weiß nicht mehr. Also Corona-Zeit war sehr, sehr schwierig, ein positives Gespräch noch zu führen. Weil die Weltanschauung nicht aus dem Glaubensstandpunkt heraus war. Wenn ich die Welt anschaue und ich weiß, es ist mir bewusst, ich habe die Erkenntnis und den Glauben, dass aus Unsichtbaren alle mögliche Sichtbares kommen kann, dann benehme ich mich anders, rede ich anders, manchmal sogar komisch wie andere. Aber nochmal, es sind Prinzipien des Reiches Gottes. Ich weiß, es ist ein Konflikt, weil wir leben auf Erden, aber irgendwie müssen wir Prinzipien des Reiches Gottes im Himmel umsetzen. Aber leider setzen wir das, sind wir nicht im Himmel, wo es einfach ist, solche Sachen zu erleben oder zu leben, sondern wir müssen diese Prinzipien hier auf Erden portieren. Und ich bin sicher, das ist der Grund, warum der Heilige Geist bei uns geblieben ist. Weil sonst geht es nicht. Sonst geht es nicht. Jesus sagte ja, seid nicht betrübt. Johannes 14. Seid nicht betrübt. Weil vielleicht die Jünger haben verstanden, oh, jetzt wird krass, jetzt wird schwierig. Soll Jesus dein Werk fortführen? Und wir können das nicht, wir sind nicht so schlau, wir sind so unbekannt, unbeliebt, unbelehrt und alles Mögliche. Unsere Weltanschauung soll von Glauben geprägt werden. Wenn ich eine Situation gerade erlebe, ich sollte das mit Glauben Augen sehen. Und in dieser Haltung erkenne ich dann Möglichkeiten, die andere nicht erkennen. Aus Glauben heraus. Und es ist sogar so, dass unsere Sicht der Ewigkeit alles aus Glauben basiert. Was habe ich als Christ für Vorteil, wenn ich mir der Ewigkeit bei Jesus unsicher bin? Nichts. Wenn ich krank bin, und der Arzt mir eine schlechte Diagnose, naja, Herr so und so, Herr Wodraugo, wissen Sie, das sieht schlecht aus. Wie sehe ich das denn? Wenn ich das aus der Perspektive des Glaubens sehe, dieses schlecht aus ist eine irdische Perspektive und vielleicht eine fachliche Perspektive, mag sein, hoffentlich ist auch so. Aber das muss nicht heißen, dass ich in dieser Perspektive bleiben muss. Ich habe ja die Wahl, Glauben einzusetzen, Hoffnung einzusetzen, weil ich weiß, Gott gibt mir die Grundlage dafür und das ist ein Gesetz der Liebe. Weil Gott mich liebt, hat er einen Ausweg für mich, wie auch immer dieser Ausweg aussieht. Das heißt, die Rettung oder das Evangelium, was wir verkünden, hat nur Kraft und Sinn, weil wir Glaube an die Ewigkeit haben, weil wir glauben, dass eines Tages diese Welt, so wie es ist, nicht mehr da sein wird. Zumindest nicht in dieser Form. Und wir glauben, dass es notwendig ist, dass es sogar dringend ist, dass jemand, wie ich es einmal gemacht habe, die Perspektive wechselt. Wisst ihr, wenn ich das Evangelium so sehe, dann nimmt es auch Druck weg. Ich muss nicht evangelisieren. sondern aus meinem Glauben heraus weiß ich, dass es eine Notwendigkeit ist, es zu machen. Und dieser Zwang, obwohl ich der Meinung bin, manchmal hilft es so ein bisschen Druck. Ich bin ein Fan von Druck. Ja, meine Frau kann das bestätigen. Ja, ich bin manchmal leistungsfähiger, wenn es knapp ist, wenn viel Druck da ist. Ja, aber natürlich, nicht jeder kann es aushalten. Und wir halten das unterschiedlich aus. Das ist auch okay. Aber diesen Druck können wir Gott abgeben. Warum nicht beten? Gott, weil du mich liebst, möchte ich auch anderen deine Liebe zeigen. Ich entscheide mich also, für so und so jeden Tag zu beten, alle 2 Wochen zu beten, einmal zu besuchen. Und ich entscheide mich, mit ihm bei jeder Gelegenheit über deine Liebe zu sprechen. Seht ihr? Also kann man wirklich diesen Satz als Hilfswerkzeug machen. Jeden Tag, weil du mich, Gott, die Augen geöffnet hast, dass eines Tages jeder vor dir Rechenschaft ablegen soll, kann ich auch anderen unterstützen, dass es für sie klar wird, durch die Kraft deines Geistes. Ich entscheide mich, den Schritt zu gehen. Ja. Und lass uns bitte immer denken, das Reich Gottes oder der Plan Gottes ist größer als wir selbst, als mich. Es ist viel größer. Manchmal denke ich, boah, Junge, du, in dem ganzen Plan Gottes, du kannst nur privilegiert sein, dass du mitwirkst. Weil Gott braucht dich nicht. Gott braucht mich nicht. Also wenn ich nicht tue, was Gott mir sagt, das hindert Gottes Plan nicht. Gar nicht. Gar nicht. Deshalb, aus dieser Perspektive habe ich eine ganz andere Haltung. Wenn ich hier dienen darf, Gott braucht mich nicht. Gott findet bestimmt tausende andere Möglichkeiten, hier den Dienst zu leisten oder diesen anderen Dienst zu leisten. Er macht das. Also, dass ich es machen darf, ist ein Privileg. Und auch so kommt man zu einer gewissen Qualität in unserer Beziehung zu Gott. Weil alles, was wir tun, also sobald es zu Last wird, sobald irgendein Dienst zu Last wird, heißt es, oh, Alarm, Vorsicht. Vielleicht ist die Einstellung anders. Vielleicht ist man im Glauben etwas verrutscht. Keiner muss was machen. Und ohne uns baut Gott auch sein Reich. Ohne mich schafft das Gott. Aber ich möchte mitwirken. Ist ein Privileg, dabei zu sein. Und jetzt kommt, dieses Mitwirken wird belohnt. Ja, ich weiß, das Thema wird nicht so oft in Gemeinden reingebracht, aber Leute, die Bibel sagt ganz deutlich, es wird belohnt im Himmel. Wir kriegen Preise. Wir kriegen Preise im Himmel für den Dienst im Reich Gottes. Gott ist nicht ungerecht, sagt die Bibel in Hebräer. Er ist nicht ungerecht. Keiner sieht das, keiner versteht mich, keiner unterstützt mich. Das ist die menschliche Sicht. Gott sieht dich. Gott führt Buch. Und Gott wird belohnen, sagt die Bibel. Deshalb sagt Paulus auch, manche werden gerettet, nur knapp gerettet. Sagt der Mutter, gerade durch die Tür gegangen. Und andere werden reich belohnt, weil sie nicht nur die Tür der Rettung durchgegangen sind, sondern sie haben im Reich Gottes auch mitgewirkt, aufgebaut. Dafür muss man Glauben haben. Das kommt viel später. Das kommt erst, wenn wir in der Ewigkeit sind. Aber wenn ich dran glaube, heute handle ich, als hätte ich das. Das ist die Definition vom Glauben. Hebräer 11,1. Ich tue Dinge, als wäre alles schon klar geregelt. Und Jesus selbst hat zahlreiche Beispiele, wie man im Alltag den Glauben umsetzt. Er war hier bei Jairus, kennt die Geschichte? Jairus, Tochter war schwerkrank, lief zu Jesus, bitte hilf mir. Auf dem Weg zu Jairus kam diese liebe Frau mit ihrer Blutkrankheit, hält Jesus auf, kriegt ihre Heilung. Jairus denkt, oh Mann, jetzt habe ich verloren. Meine Tochter ist tot. Jesus sagt, Jairus, keine Sorge, sie schläft nur. Es war ungeplant. Es hätte Jesus vielleicht gestresst oder hätte uns gestresst, aber Jesus hat es nicht, weil er wusste, Glaube kann Wunder wirken. Da gibt es zahlreiche. Ja, diese eine Schwiegermutter von Petrus. Jesus spaziert ganz schön, geht zu Petrus, möchte einfach mal ein schönes Abendessen haben und Problem da. Schwiegermutter liegt da mit Fieber. Hätte uns gestresst. Er sagt, kein Problem, komm, steh auf. Er setzt Glaube ein. Ja. Oder wenn die Pharisäer kommen mit ihren schlauen Fragen, es hätte vielleicht uns gestresst. Boah, was sage ich das denn? Ich sage es in Klammer unter uns, das Thema mit der Homosexualität, was aus meiner Sicht sehr viele Gemeinden beunruhigt. Ich denke, das Beste, was wir tun können, ist einfach mal den Standpunkt der Bibel in Liebe zu sagen, mehr nicht, wir brauchen uns nicht dafür stressen. Das ist nicht unser, ist es, wir haben die Bibel nicht erfunden. Wir glauben nur daran. Und wir glauben daran, dass manche Dinge für Gott in Ordnung sind, andere nicht. Aber wir glauben auch daran, dass keiner durch seine Taten oder sein Wesen sich vor Gott behaupten kann. Das geht nicht. Alles ist aus Liebe und aus Gnade. Und jeder, der das annimmt, ist genauso gesegnet wie jeden andere. Und das ist der Standpunkt der Bibel. Ich muss mich nicht dafür schämen, in der Öffentlichkeit zu sagen, ich glaube, dass es das Wort Gottes ist. Wenn einer es nicht glaubt, seine Entscheidung, ich bete für ihn. Jesus war nicht gestresst. Selbst Jesus hat Steuern bezahlt, ohne gestresst zu sein. Ja, der einzige Geldwunder von Jesus war dann, um Steuer zu zahlen. Es war sogar ungerecht, sagte er. Hat er trotzdem gemacht. Wir werden gestresst, wenn Finanzamt bei uns klopfen, ja, gehen wir vor Gericht und so weiter. Können wir machen, dürfen machen, wenn wir es meinen, es ist richtig. Aber ich möchte nur sagen, auch in diesem Alltag dürfen wir Glauben einsetzen. Hoffnungsvoll sehen. Auf Basis der Überzeugung, dass Gottes Liebe uns durchträgt. Und das Thema der geistlichen Identität zum Schluss, ja, ist ganz wichtig. Unsere Geist, wenn ich sage, ich bin ein Kind Gottes, wer sagt es mir? Habe ich keine Geburtsurkunde? Wo steht, Gott ist mein Vater? Ich glaube es. Und es soll so ein Glaube sein, dass nicht, ja, okay, morgen regnet oder morgen regnet es nicht, ja, ich glaube es nicht, ja, nee, das ist nicht diese Art von Glaube, es ist eine Art von Glaube, das auf Gottes Wort basiert, wo ich es mir so hineinklopfe, dass es unverrückbar wird. Es kann, keine Ahnung, wer auch immer, ein Engel kommen und versucht mir das Gegenteil zu behaupten. Ich glaube ihm nicht. Ich glaube Gottes Wort. Ich bin begrenzt. Siehst du ja diese selbstvernichtende Sätze, die man manchmal hört. Ich kann es nicht. Wer sagt dir das, dass du es nicht kannst? Wer? Das sagt nicht die Bibel. Wir lesen in Philipper 4, Vers 13. Das sagt Paulus natürlich. Das war in dem Kontext seines Dienstes. Aber er sagt das und ich denke, wir tun nichts Schlechtes, wenn wir das etwas pauschalisieren nach Bedarf. Philipper 4, Vers 13, möchte das vielleicht einblenden. Alles kann ich, ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzung, alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Alleine dieser Satz, wenn ich das für mich in Anspruch nehme, habe ich Minderwertigkeit in jeglicher Hinsicht hinter mir. Was ich nicht kann, ich kann auf Gottes Gnade, auf Gottes Kraft vertrauen, um es zu lernen, um es zu schaffen. In allen Bereichen, ob geistlich oder nicht geistlich, meine ich. Ja, genau, alles vermag ich in dem, der mir Kräfte gibt. Okay, aus Elberfelder. Der Hoffnung für alle ist das etwas leichter gesagt. Ja. Und so, ich bin genervt. Gott ist aber nicht genervt. Ja. Manche Sachen sehen wir aus menschlichen Augen. Ja. Das stört uns, aber das stört Gott nicht. Wisst ihr nochmal mit den Kindern? Die Kinder wollten gesegnet werden. Und die Eltern bringen sie, die Jünger waren ein bisschen genervt. Ach komm, lass die Kinder weg. Ach komm, sie stören den Meister. Ihr sagt, nee, lass die Kinder zu mir kommen. Mich stört das nicht. Mich stört das nicht. Also lass uns lernen, die Sicht Gottes im Alltag zu haben. Dinge zu sehen aus dem Glauben heraus, aus der Hoffnung heraus und aus der Liebe Gottes heraus. Jetzt können wir zum letzten Folie. Genau. Die bedingungslose Liebe ist die Grundlage von allem. Die bedingungslose Liebe. Weil Gott mich liebt, lebe ich. Weil Gott mich liebt, bin ich befähigt, dies und das zu machen. Weil Gott mich liebt, habe ich dies oder habe ich das. Alles ist aus Liebe. Und Christus hat genau dafür das Kreuz erlitten, damit unsere Augen klar werden, dass die Liebe Gottes, der Zugang zu Gott, nicht Bedingung behaftet ist. Bedingungslos. Aber aus Glauben heraus entgegenzunehmen. Und der Heilige Geist ist geblieben, nachdem Jesus weg war, um die gleiche Botschaft für uns klar zu machen. Gemeinde, einzelne Menschen, die Liebe Gottes ist die Grundlage. Aus dieser Liebe wachse ich dann in Hoffnung hinein. Wenn das so stimmt, dass Gott mich liebt, dann darf ich alles erhoffen. Darf ich hoffen, dass ich, keine Ahnung, Familie gründe? Darf ich hoffen, dass ich beruflich vorankomme? Darf ich hoffen, dass die Gemeinde wächst? Darf ich hoffen, dass Hagen irgendwann mal anders wird, dass die Gemeinde hier einen anderen Standpunkt oder Einfluss hat? Darf ich hoffen aus der Liebe Gottes heraus, weil die Liebe Gottes hat Gott dazu gebracht, seinen Sohn Jesus ihn unter uns zu schicken. Und das war nicht gemütlich für Jesus. Das war nicht gemütlich. Aber die Liebe Gottes hat alles bewirkt. Und aus dieser Hoffnung heraus handle ich, darf ich im Glauben handeln. Handeln ohne Hoffnung ist Selbsttäuschung. Oder eine Beschäftigungstherapie. Ja, ich tue es gut. Ich tue es einfach. Ob was wird, weiß nicht. Ich denke nicht. Aber Handlung mit Hoffnung hat Kraft, hat Wirkung, weil ich tue und ich. Und eine Sache, was banal klingt, man geht täglich arbeiten, die meisten, ja, die nicht in Rente sind. Warum denn? Weil man glaubt, dass aufgrund eines Vertrags am Ende des Monats eine Belohnung kommt. Also für die meisten. Manche gehen arbeiten, weil sie Spaß haben, weil sie ein Lebensziel oder einen Lebenszweck erfüllen. Aber statistisch gesehen, über 2/3 gehen nur arbeiten, weil sie Geld brauchen. Und die einzige Hoffnung ist ein Arbeitsvertrag. Und es kommt, und das ist auch nicht selten, dass der Arbeitsvertrag nicht eingehalten werden kann, aus wirtschaftlichen Gründen. Das passiert. Aber lass uns das als Bild für uns nehmen. Wenn wir handeln, also im Sinne von Arbeit gehen, wenn wir zur Gemeinde kommen, kommen wir aus Hoffnung heraus, dass aus der Gemeinde etwas wird, dass aus dem Reich Gottes etwas wird, dass wir als einzelne Bausteine in diesem Reich Gottes etwas bewirken können. Und der Kreis geht wieder runter. Der Glaube ernährt unsere Hoffnung. Weil wenn wir die Frucht sehen, wir haben letztes Mal gesehen, mit diesem vier Elemente des Glaubens, es kommt ja ein Ergebnis. Ja, und wenn ich mit Glauben handle und es passiert was, das verstärkt meine Hoffnung. Ich weiß, oh, nächstes Mal klappt das auch. Habt ihr alle mal erlebt, wenn ihr mal für ein Wunder gebetet habt, Heilung zum Beispiel, und auf einmal ihr seht, boah, die Person ist geheilt. Nächstes Mal habt ihr sofort Lust, wieder zu beten für Kranke. Und diese verstärkte Hoffnung befestigt unsere Erkenntnis der Liebe Gottes für uns, für die Gemeinde. Das war das Wort, was ich vom Herrn für euch hatte. Lass uns Glaube im Alltag einsetzen. Im Alltag durch Gottes Augen gehen. Die Herausforderung im Alltag aus Gottes Standpunkt aus sehen. Das klingt manchmal komisch, das ist auch ungewohnt. Weil dann meckern wir nicht mehr und die anderen finden es komisch. Alle sind am Jammern und du bist anders. Irgendwie bist du komisch. Und bloß lass uns nicht in den Gruppenzwang mitreißen und anfangen zu jammern wie alle anderen. Das wäre eine Hoffnungsvernichtung. Und wenn wir das oft genug machen, irgendwann mal haben wir tatsächlich gar keine Hoffnung mehr und sehen wir die Welt wie alle anderen. Und das wäre schade für uns, aber auch für die Gemeinde. Lass uns im Alltag durch Augen des Glaubens gehen. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns hilfst, dass du mir hilfst, meinen Glaube immer wieder einzusetzen. Aus deiner Liebe heraus und aus der Hoffnung heraus, dass deine Liebe mir gibt, dass ich in Handlung komme, egal in welchem Lebensbereich, egal in welchem Umstand, dass ich handle und mir bewusst wird, dass du es kannst. Ich kann es nicht, aber du kannst es. Ich möchte von mir wegschauen und auf dich schauen. Ich möchte von meinen Unzulänglichkeiten her wegschauen und auf dich schauen. Ich möchte aus meinen Schwächen heraus nicht handeln, sondern aus deiner Stärke heraus handeln. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen hier, für die Gemeinde hier, dass du Gnade schenkst. Du kennst die Herausforderungen in der Gemeinde und du hast eine Lösung. Ich danke dir dafür. Ich möchte vielleicht für jemanden beten hier, der hört und der sich fragt, wie passt das in meine Situation rein? Wie kann ich das? Ich brauche das, aber ich weiß nicht, wie ich das umsetze. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jedem von uns Weisheit und Gnade schenkst, wie wir ab jetzt, ab heute durch Glauben in den Alltag hineingehen, dass dein Wort keine Theorie bleibt und dass dein Wort seine ganze Kraft und seine Macht in uns entfaltet. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen.